ich sehe mich als einen kleinen Künstler und ich finde mein Glück im Make-up einfach.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Social Sandwich. Heute mit einem Special Guest. Madina ist nicht da, aber wir haben prominenten Ersatz, Merve. herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Dankeschön für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und ich freue mich sehr, dass ich jetzt auch ein Teil von diesem Podcast bin.
Wir freuen uns auch sehr, weil uns ja auch sehr, sehr viel verbindet. Vielleicht für die Leute nochmal ganz kurz. Merve ist Teil unserer Agentur seit fast Tag 1, würde ich sagen, also seit 2018. Und da warst du noch junge 20 Jahre alt.
Ja.
20 Jahre alt mit etwas weniger als 30.000 Followern. Ich glaube, um die zwischen 25 und 30.000, glaube ich.
Ja.
Und ja, wenn wir jetzt so zurückblicken, hat sich einiges getan, dazu später mehr. Aber ich kann ja ein kurzes Intro machen, dich vorstellen, sollte ich irgendwas auslassen, dann korrigiere mich und dann kannst du gerne selber nochmal ein paar Worte zu dir selber sagen.
Okay.
Merve ist spezialisiert auf Beauty-Content, also ist deine Leidenschaft. Also ich kenne auch niemanden, der noch so pure Beauty-Content liefert, wie du es bist. Also schreibt es gerne in die Kommentare, falls ich hier jetzt jemanden übersehen habe, aber das ist so der Account, der mir immer in den Sinn kommt, wenn ich an Beauty denke. Und du machst es halt, wie gesagt, sehr, sehr leidenschaftlich. Wir haben dich auch schon in den letzten Folgen immer wieder mal auch erwähnt, wenn es darum ging zu sagen, wenn ihr als Creator durchstarten wollt, wenn ihr mit dem Influencer anfangen wollt, dann fangt es aus Leidenschaft an und nicht aus dem Antrieb heraus, damit unbedingt direkt Geld verdienen zu wollen.
Ja.
Und vielleicht kannst du ja da direkt einsteigen, weil genau da hatten wir dann auch dich als Beispiel genannt. Du bist genau der Fall, der es eben gemacht hat, ohne zu wissen, ob das jetzt erfolgreich sein wird oder nicht, weil du hast einfach eine Leidenschaft für dich entdeckt, die dir selber Skills angeeignet und dann losgelegt.
Das war halt super crazy, weil ich wurde sozusagen einfach in diese Welt reingestoßen. Ich habe damals meinen privaten Account für Make-up-Bilder genutzt. Der war dann irgendwann auch öffentlich. Aber ich hatte nie die Intention damit. Auf Instagram habe ich gestartet, genau. Ich hatte aber nie die Intention, Influencerin zu werden, damit Geld zu verdienen und das sogar hauptberuflich zu machen. Also das war überhaupt nicht meine Intention. Das hätte man mir das vor 6 Jahren gesagt. Ich hätte mir so gedacht, was laberst du? Ich habe dann einfach angefangen, meine Leidenschaft zu teilen. Also ich habe so Schminkvideos gemacht und habe neue Drogerieprodukte ausprobiert und so weiter. Und damals war noch Instagram sehr dankbar und sowas ging viral. Und ich wurde auch von sehr vielen Seiten auch supported und so. Und dann stiegen die Follower. Auf einmal hatte ich 10.000 Follower. Und das war schon sehr, sehr krass für mich. Ne? Also das war schon eine sehr, sehr krasse Reichweite. Weil stellt euch mal vor, ihr habt so 10.000 Leute in einem Raum und die folgen euch, weil sie eure Make-up-Videos feiern. Also ja, ich habe das wirklich irgendwie aus Versehen gemacht. Das war also nicht wirklich meine Intention, ja.
Und man muss dazu sagen, du hast ja auch, was bei dir dazu kam, so haben wir uns ja, also haben sich unsere Wege ja gekreuzt, weil du damals in der, ich weiß nicht, ob die Leute noch kennen, Real Techniques Gang warst und da warst du ein Teil von, ich glaube von 5, 6 Mädels, die da
in der Squad
waren. Und da hattest du ja, wie gesagt, zu der Zeit auch jetzt nicht die riesen Reichweite, aber warst trotzdem bei einem großen Konzern in der Squad drin. Und das hat so ein bisschen auch, das war das Schöne auch auf deinem Weg, weil das Brands immer gesehen haben am Anfang. Das ist heute immer schwieriger geworden, weil der Markt so überfüllt ist. Da ist es, glaube ich, schwieriger, dann mit einer kleineren Reichweite die Dinge gemacht zu haben, die du damals dann auch gemacht hast. Beispiel, wie gesagt, Real Techniques. Als wir uns kennengelernt haben, hattest du bei unserem ersten Gespräch gesagt, haben wir dich gefragt, was wäre so deine Love-Brand, mit der du unbedingt mal zusammenarbeiten würdest. Weißt du die Antwort noch?
Ich will nichts Falsches sagen.
Maybelline.
Ah, ja, Mann.
Du hast damals Maybelline gesagt und damals habe ich dann auch unseren Ansprechpartner kontaktiert und da stand eine Reise an nach New York. Und das war, glaube ich, ganz kurz, nachdem du bei uns gesigned hast.
Ja.
Da habe ich dich angerufen und habe gesagt, kannst du dich noch erinnern, was du gesagt hast am ersten Termin? Und so und so und so. Und du fliegst im Dezember nach New York. Und das war halt, glaube ich, auch, also es war für mich und für uns war es einfach sehr, sehr speziell, weil es war nicht selbstverständlich, dass jemand mit deiner damaligen Reichweite auch dann diese Möglichkeit kriegt. Aber es war dann schön, dass die Brand da auch das Vertrauen hatte und auch diese Leidenschaft gesehen hat, weil
genau.
Die haben dich jetzt nicht mitgenommen, weil du irgendwie eine schöne Haarfarbe hattest, sondern weil sie halt gesehen haben, okay, das kann ein Brandfit werden.
Ich glaube, warum die Brands damals auch so Interesse an mir hatten, also ich war zwar klein, aber ich habe halt so meine Nische gefunden und hatte da eine Expertise. Und die Leute haben das halt übelst gefeiert, was ich gemacht habe. Und ich glaube, vor allem auf Instagram kann ich sagen, ich gehöre zu den Ersten, die mit diesen Make-up-Videos gestartet haben. Mhm. Damals waren die Videos noch im Quadrat, also das war in diesem 1:1-Format. Und diese Videos, ich habe dann versucht, immer so in einer Minute alles zu zeigen. Mittlerweile sind es ja nur noch 15 Sekunden, aber das kam damals richtig gut an. Und ich glaube, ich war in Deutschland so die Erste, also gehöre zu den Ersten, die diese Videos gemacht haben. Und ich glaube, das hat den Marken halt voll gut gefallen. Mhm. Und ja, dann kam ja diese New York-Reise und ich hatte einen sehr, sehr krassen Influencer-Start, sage ich mal. Deswegen bin ich auch auf ewig dankbar für diese Marken, weil ich halt so einen schönen Start hatte. Mhm. Und das geht halt immer so weiter.
Aber auch nach jetzt fast 5 Jahren hast du, also man merkt einfach, dass du auch weiter brennst. Ne? Also es ist, du bist natürlich etwas abgebrühter, du bist etwas, keine Ahnung, du bist etwas, wie soll man sagen, natürlich strukturierter, du, die Dinge fallen dir leichter, du weißt ganz genau auch, was von dir erwartet wird. Das hat sich natürlich irgendwann irgendwo so gesettelt bei dir, aber trotzdem hast du nach wie vor auch nach 5 Jahren immer noch die weiterhin diese Power, diese Leidenschaft, dieses diesen Hunger auch immer weiterzumachen. Gibt es, ist das einfach bei dir, weil es nach wie vor einfach der Bereich ist, wo du für aufgehst oder motivierst du dich selber in irgendeiner Form? Wie würdest du das beurteilen oder bewerten?
Also ich glaube, das sind so ganz viele verschiedene Aspekte, die eine große Rolle spielen. Erstens, ich liebe Make-up immer noch wie an Tag 1. Also das ist halt so mein Hobby und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich mein Hobby zu meinem Beruf gemacht habe. Und ich erwische mich immer noch dabei, wie ich ein Produkt im Douglas oder in der Drogerie finde und ich freue mich richtig, weil es endlich so ein Produkt gibt. Ich erwische mich immer noch, wie ich mich wie so ein Kind darüber freue. Also es ist immer noch die Leidenschaft in mir. Und klar, manchmal ist man so ein bisschen, wenn man anfängt, damit Geld zu verdienen und das tagtäglich auch so getaktet zu machen, muss man echt aufpassen, dass man da nicht die Lust dran verliert. Also man muss wirklich diese Leidenschaft auch immer noch zum Brennen, also zum Brennen. Ja, genau. Und da muss man echt aufpassen. Aber ich muss auch sagen, weil Social Media so wandelbar ist, ne, also es ist ja nicht nur an einer Stelle so stehen geblieben, sondern es entwickelt sich die ganze Zeit weiter und so entwickelt man sich halt auch mit den Apps und mit den Trends und mit den ganzen neuen Influencern entwickelt man sich auch weiter und man erkennt dann und entdeckt dann auch neue Seiten von sich und ich glaube deshalb macht es mir halt immer noch Spaß, weil ich mache nicht mehr das 1:1 dasselbe, was ich vor 5 Jahren gemacht habe, sondern mache jetzt mal andere Looks oder gehe auch in andere Themenbereiche rein, aber also das Make-up-Thema wird immer ein Part von mir sein.
Und du hast auch natürlich, das ist auch dann mit der Zeit dazu gekommen, du hast natürlich auch Fashion auch mit dabei jetzt, ne? Mhm. Weil du einfach, es gehört halt auch dazu, ne? So ein bisschen zum Look. Es ist Beauty, ist nach wie vor der Fokus, aber genau. Du hast natürlich, du setzt auch gerne mal deine Fashion-Looks in Szene und zeigst auch gerne so, wie du dich dann stylst. Aber ich glaube, du hast das wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht, weil das ist genau das, was Madina und ich auch besprochen haben. Leidenschaft ist die Basis für alles. Ja. Wenn du etwas liebst, wenn du Lust hast dafür zu brennen, dann gehst du auch durch jedes Hoch, durch jedes Tief. Mhm. Aber wenn diese Leidenschaft nicht da ist, dann bist du nach dem ersten Tief schon wieder raus. Also dann wirst du immer wieder wechseln, immer wieder was anderes machen wollen. Aber diese Grundleidenschaft, das ist, glaube ich, das A und O, damit man auch langfristig an etwas festhält.
Ja, weil die ganzen Leute, die dir angefangen haben zu folgen, die bleiben ja dann auch, weil du halt immer noch diese Leidenschaft mitbringst und immer noch in diesem Themengebiet deine Expertise zeigst. Und klar kannst du da immer noch was dazu nehmen, was die Leute auch interessiert. Ich habe zum Beispiel, als ich studiert habe, habe ich gemerkt, also meine Community ist ungefähr so alt wie ich und wir gehen so durch dieselben Lebensphasen. Und deswegen zeige ich auch gerne mal so Sachen im Alltag, in meinem Leben, die auch betreffen könnten. Das heißt, Uni, Schule, Hobbys, jetzt zum Beispiel auch Sport und so weiter, ne? Ich habe geheiratet, das habe ich auch alles gezeigt. Und das sind alles so Bereiche gewesen, die die Community ja auch interessiert haben. Aber die folgen mir immer noch hauptsächlich wegen den Schminkvideos, wegen den Tipps und den Tricks. Und die wollen wissen, wie das Produkt funktioniert und wie dieses Produkt performt. Aber die sehen natürlich immer noch gerne die anderen Sachen aus meinem Leben, weil die sich auch damit identifizieren können.
Und weil sie auch einfach gemerkt haben, dass die Dinge, die du umsetzt, es ist echt einfach. Es ist, ja. Also du machst es nicht, weil es gerade Trend ist oder weil du gerade denkst, dass du damit irgendwie viral gehen kannst. Die Leute kennen auch noch die Zeiten damals. Also gleich kannst du vielleicht auch nochmal, was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass du neben deiner Karriere als Influencerin, die du dann circa 2018 gestartet hast, dass du da auch noch studiert hast und dass du natürlich das alles unter einen Hut kriegen musstest in einem sehr kleinen Dorf, irgendwo in nirgendwo. Und dass du aber auch damals auch schon, ich kann mich erinnern, Urban Decay hatte uns geschrieben, es gab damals so eine Competition, so einen Wettbewerb, wo jede Woche oder ich weiß nicht, was für ein Abstand, wurden bestimmte Looks vorgeschrieben, mhm, und man musste die nachschminken quasi als Beauty-Creator, und dann haben die Zuschauer gewotet, oder? Oder hat Urban Decay gewotet?
Nee, die Zuschauer. Okay, es gab auch eine Jury von Urban Decay, die haben dann die finale Auswahl sozusagen getroffen. Aber hauptsächlich die Community, ja.
Und man muss sagen, rückblickend gesehen, also wir sind dankbar natürlich für jede Möglichkeit, irgendwie Geld zu verdienen mit dem, was wir machen. Mhm. Aber es war damals für den Output, den du geliefert hast und für den Aufwand, den du reingesteckt hast, es gab ein Preisgeld, aber das war halt das erste Mal, dass da irgendwie, nee, du hast schon Geld verdient, aber es war halt so, du hast es nicht wegen dem Preisgeld gemacht, weil es war halt vom Anfang nicht abzusehen, dass du, kurzer Spoiler, du hast es dann gewonnen, aber dass du es dann gewinnen wirst, es waren ungefähr, glaube ich, 50 Teilnehmer.
Es waren sehr, sehr viele Teilnehmer,
ich glaube, 10 Looks oder so, 10 oder...
Es waren verschiedene Runden.
Ja, verschiedene Runden.
Und das ging auch locker über 2 Monate, glaube ich.
Ja, es ging auf länger. Und dann hast du am Ende dann gewonnen und wie gesagt, du hättest da auch mitgemacht, wenn es gar kein Preisgeld gegeben hätte, wenn die einfach nur gesagt hätten, du kriegst irgendwie dann ein Produkt von uns, dann hättest du auch, selbst wenn es nichts gegeben hätte, hättest du mitgemacht.
Ja, weil es ging mir darum, für diese Marken diese Looks zu schminken tatsächlich. Also es war eine Ehre für mich, dass ich da überhaupt sozusagen nominiert worden bin von denen. Also eine Marke wie Urban Decay, mein inneres Kind hat geschrien. Also es war wirklich eine sehr, sehr große Ehre und es ist immer noch eine sehr, sehr große Ehre für mich, wenn bestimmte Marken mit mir arbeiten wollen, weil das sind alles die Marken, für die ich mein Geld angespart habe. Also ich war Zeitungen austeilen, ich war Kellnerin, ich habe in der Bäckerei gearbeitet, um mir dann diese Make-up-Produkte zu kaufen. Und ich habe mich natürlich gefreut, wenn die mir Pakete geschickt haben oder Looks von mir haben wollten, weil das sind krasse Marken und diese krassen Marken wollen mit der Merve arbeiten. Also es war einfach, das war nicht krass, es ist immer noch krass. Und ich komme da manchmal, ich lege manchmal im Bett und ich komme da immer noch nicht drauf klar.
Aber man spürt das auch, diese Dankbarkeit auch, dass du dann, wie gesagt, daraus entsteht dann auch, dass diese Authentizität, sehr schwieriges Wort, die du dann auch an den Tag legst, und man kauft es dir ab. Also du versuchst nicht, den Leuten irgendwas zu verkaufen. Und wie, ich betone das auch immer wieder, ne? Also du hast gerade auch von der Community gesprochen. Ich glaube, du könntest auch 5000 Follower haben und du würdest es trotzdem machen, weil du es einfach, du liebst es einfach.
Habe ich ja auch. Ich habe das ja auch mit 5000 Followern gemacht.
Aber ich meine auch, wenn es jetzt nicht funktioniert hätte.
Eben. Weißt
du? Und genau, dann hast du eben auch das Gewinnspiel gewonnen von Urban Decay und das hat uns sehr stolz gemacht, das hat dich sehr gefreut und ich kann mich noch erinnern, wir waren dann bei einem Dinner mit Urban Decay und ich habe dich dann nach Hause gefahren und dann habe ich gesagt, ey, was machst du jetzt eigentlich mit dem Geld? Und dann meintest du, ich leg das auf mein Konto und ich lasse es da für schlechte Zeiten. Und das hat mich so beeindruckt, weil du hast zu der Zeit studiert, du hast alleine gewohnt, wegen der Uni bist du dann umgezogen. Und es gibt viele andere, die dann sagen würden, boah, ich hole mir jetzt erstmal eine fette Handtasche oder ich hole mir jetzt erstmal das und das und das.
Oh.
Aber du, das macht auch, glaube ich, das macht es dann auch aus, dass man eben diese Balance auch hat, dass man da diesen Blick drauf hat auf, es gibt gute Momente, da läuft alles super, es gibt aber auch Momente, da musst du von den guten Momenten, die du hattest, musst du noch weiter leben können, weißt du?
Ja.
Also das ist, aber das hast du sehr früh verstanden und ich glaube, dieses Business-Mindset, dieses Business-Ding war dir, glaube ich, einfach auch früh dann so in die Wiege gelegt worden und hat dich dann auch zur Geschäftsfrau gemacht.
Ja, das Krasse war ja damals, ich bin ja für mein Studium nach Dortmund gezogen und ich hatte davor halt diverse Minijobs und seitdem ich 14 bin, arbeite ich, also ich habe seitdem ich 14 bin, nie aufgehört zu arbeiten sozusagen.
Was hast du denn gemacht?
Also mit 14 habe ich angefangen, Zeitungen zu verteilen und ich habe da monatlich 40 Euro bekommen. Also Monat 40 Euro und das war viel, viel Geld für mich. Ich habe dann 2 Monate gespart, damit ich mir Nike Air Force kaufen kann. Diese Schuhe. Aber
ey, das war für uns alle, also 40 Euro.
40 Euro war.
Das war so, du bei mir, da wo ich aufgewachsen bin, ich bin jetzt nicht im Ghetto aufgewachsen, aber so trotzdem so, ne? Das war so 40 Euro, für uns wärst du Millionärin gewesen da.
Also 40 Euro waren krass und vor allem als 14-Jährige sind ja nochmal 40 Euro, die haben ja nochmal einen ganz anderen Wert für dich. Dann habe ich angefangen zu kellnern, ich habe dann 6 Jahre gekellnert. Ich habe in diversen Supermärkten an der Kasse gearbeitet, war dann zuletzt in der Bäckerei und dann wurde ich für mein Studium angenommen und musste dann nach Dortmund ziehen. Und ich weiß noch, da lief das auch schon mit Instagram, weil das war nach meinem Abi und ich habe das so aus Hobby gemacht, habe Make-up-Looks geschminkt und so, aber ich habe ja gar kein Geld oder so damit verdient. Ich wusste auch nicht, dass man damit wirklich Geld verdienen kann, also ich hatte ja gar keine Ahnung. Und dann bin ich, habe ich meine Wohnung gefunden und ich weiß noch, eines Abends, ich war so am Weinen, ich saß neben meiner Mama, ich war richtig am Weinen. Ich meinte so, Mama, wie sollen wir das zahlen, wie willst du meine Miete zahlen und ich möchte keine Last für euch sein, weil ich komme aus einer ganz normalen mittelständigen Familie und das war schon krass für mich, dass meine Eltern dann die Miete für mich zahlen mussten und ich habe dann so geweint und dann haben wir die Wohnung gefunden und kurz nach, und dann habe ich auch schon so Stellenangebote in Dortmund gesucht, damit ich direkt arbeiten kann und diese Miete zahlen kann und auch meinen Semesterbeitrag und so zahlen kann und ein paar Wochen später kam dann halt die Mail von dir, also von euch und ich hatte dann ein Management. Und das war wirklich so, das war so einfach so Gottes Zeichen für mich. Der hat gesagt, no worries, du brauchst gar keine Sorgen zu machen. Wir schicken dir jetzt Ames und ab jetzt verdienst du dein Geld mit deinem Hobby. Und das war krass. Und ich bin auch sehr, sehr stolz drauf. Ich habe jede Miete selbst gezahlt. Meine Eltern mussten gar nicht mehr Hand anlegen oder so. Und
die Geschichte kannte ich gar nicht, krass.
Nein, kanntest du nicht. Boah, ich habe so geheult, weil ich dachte, ich fliege da in den ersten Monaten raus, weil ich die Miete nicht zahlen kann. Das war sehr krass, ja.
Und dann warst du auf einem Event in Berlin und kamst in Köln, bist nach Köln zurückgeflogen.
Ja.
Dann habe ich dich am Flughafen abgeholt und haben uns in Medina getroffen, haben uns kennengelernt und dann, dann seitdem ging die Geschichte mit uns dann los. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil du es ja auch angerissen hast, du hast ja dir die Dinge selber beigebracht. Also das, was du heute machst, die ganzen Sachen, die Skills, die du drauf hast, das, was du tagtäglich zeigst, du warst selber Zuschauerin, du warst selber jemand aus der Community, die auch Leuten zugesehen hat, aktiv auch mit kommentiert hat, mit irgendwie auch reagiert hat auf Dinge und hast dir dann nebenbei anhand von YouTube-Videos die Sachen angeeignet.
Genau. Also wenn jemand fragt, oh, warum kannst du dich so krass schminken? Hast du es gelernt? Nee, ich habe mir YouTube-Videos angeschaut. Also ich war eine aus der Community und ich habe diese Videos gesuchtet. Also ich war dann, kurz bevor ich schlafen gegangen bin, habe ich nochmal geschminkt und habe rumprobiert und habe dann meinen eigenen Stil gefunden auch. Und das war einfach so, das war einfach sowas wie Meditieren für mich. Und dann habe ich mir das selbst beigebracht. Und ja, ich bin aus der Community heraus entstanden eigentlich.
Aus der Community zum CEO.
Ja, klingt krass.
Also das, also ich glaube für jeden, der da auch zuhört und auch irgendwie für deine Leute auch oder für die Zuhörer auch von Social Sandwich, glaube ich einfach auch eine geile Motivation da, immer an sich zu glauben und weiterzumachen und auch in schwierigen Situationen, wo man denkt eigentlich, jetzt kann es mir nicht mehr schlechter gehen, weil man am Boden zerstört ist, weil man nicht weiß, also ich meine, du wusstest, du hast die Unterstützung von deinen Eltern, aber trotzdem diese Schwere, diese Last, die auf einem ist, so, ich will eigentlich nicht, dass das, oder wie soll das funktionieren, dass man das jetzt irgendwie hinkriegt, Miete zu zahlen, das zu machen und dann, wenn man den Glauben hat daran und wenn man auch vielleicht so ein Stück weit auch ans Manifestieren denkt und wie gesagt, Leidenschaft an den Tag legt, dann muss man einfach nur geduldig sein.
Voll.
Dann muss man einfach nur geduldig sein und dann kommt alles so, wie es kommen soll.
Ja.
Und dann kam Kami.
Dann kam Kami.
Dann kam, also es war, ist glaube ich, ein logischer Schritt gewesen, dass du dich irgendwann damit beschäftigst, eine eigene Beauty-Marke ins Leben zu rufen.
Ja.
Und hast dann irgendwann dich entschieden, mit Pinseln zu starten, mit einer Beauty-Bag zu starten, aber lass uns mal den Fokus auf die Pinsel legen.
Mhm.
So, und vielleicht da auch irgendwie aus deiner Sicht, so wie kam das, was war so, wie sah so die Gefühlswelt in dir aus und ja.
Also ich glaube, die 16-jährige Merve hat sich damals so gedacht, boah, wer steckt eigentlich hinter so einer Brand, hinter so einer Make-up-Brand? Also wer ist eigentlich dafür verantwortlich und wer bringt da Ideen rein? So, und nachdem ich mich dann so in diesem Themengebiet selbst gefunden habe, ist mir dann aufgefallen, es fehlen noch ein paar Sachen. Ja, der Markt ist überfüllt, ja, aber vor allem in Deutschland fehlen noch ein paar Sachen. Und ich musste mir dann immer Sachen selber zusammenbasteln zu Hause, damit ich den richtigen Pinsel zu Hause habe. Ich bin in den Baumarkt gegangen, ich bin in den Malerbedarf gegangen.
Baumarkt?
Ja. Und habe dann halt Pinsel mir angeschaut, damit ich halt die perfekten Pinsel für meine präzisen Looks finden kann, weil die gab es damals nicht bei den Beauty-Brands. Der Fokus lag gar nicht auf den Tools, sondern immer auf der dekorativen Kosmetik. Und das war so mein Ansporn, einfach das, was fehlt, in den Markt reinzubringen, vor allem in Deutschland. Weil ich finde, in Deutschland war es sowieso immer schwieriger, an Make-up-Produkte ranzukommen. Und ich denke mir so, warum mache ich das nicht einfach selbst? Und ich habe ja die Expertise, das kann ich stolz behaupten. Ich habe die Expertise und arbeite auch sehr, sehr gerne an diesen Produkten.
Und man muss dazu sagen, du bist ja Queen of Eye Look. Und ja. Deswegen war das halt logisch, dass du dann eben in Richtung Pinseln denkst. Und hast dann erstmal Bedi, hieß die Firma davor. Mhm. Dann gab es einige Probleme mit einem großen Konzern und Patentschwierigkeiten.
Die Leute
und,
würden lachen, wenn die wüssten, welches Konzern.
Also man kann, es reimt sich auf Bedi. Vielleicht könnt ihr ja raten, wer.
Könnt ihr das komplette Alphabet mal durchgehen?
Ich hab ein bisschen Sorge, dass wir den Namen nicht sagen dürfen und wir dann nochmal Probleme kriegen.
Ja, hoffentlich nicht.
Aber wir haben es dann gelöst. Aber ich finde das auch eine spannende Geschichte. Ne? Also wir haben damals mit viel Mühe und viel Leidenschaft dann die Sachen entwickelt. Bedi, du hast dich dann für den Namen Bedi entschieden.
Mhm. Also nochmal zum Verständnis, Kami hieß vorher Bedi.
Genau. Ja. Genau, Kami hieß vorher Bedi und Bedi ist entstanden 2000, oder der Gedanke zu Bedi ist entstanden 2020.
Mhm.
Und dann ging es los mit den Produktionen, mit den ersten Ideen, mit den ersten Skizzen. Und selbstverständlich, wenn man einen Markennamen hat, dann will man diesen Markennamen auch in den meisten Fällen auf dem Produkt haben.
Genau.
Das haben wir dann auch so gemacht.
Genau.
Und wir haben dann parallel, wir machen das ja alle zum ersten Mal irgendwie.
Wir sind ja ein Startup.
Jetzt sind wir schlauer natürlich,
ja.
Haben dann Patent angemeldet und am letzten Tag der Frist. Hat sich der Konzern, der sich auf Bedi reimt, gemeldet und dann Widerspruch eingelegt. Und es ging so weit, dass wir dann mit einem Patentanwalt dran waren und hin und her und wirklich viele, viele tausende Euros ausgegeben haben für die Beratung und aber für die gute Beratung auch, weil wie gesagt, wir hatten es da auch nötig gehabt. Wir waren auch zusammen auch ein paar Mal bei Terminen natürlich und am Ende des Tages haben wir eine Frist bekommen zum Abverkauf. Wir hatten die Sachen ja schon produziert.
Crazy. Also die Sachen waren schon produziert und dann kam dieses Riesenkonzern und meinte, hey, könnt den Namen nicht verwenden. Und die hatten da auch ein Recht drauf sozusagen. Und wir hätten ja auch niemals gegen die irgendwie ankommen können. Oder
das wäre so ein Ding gewesen wie, keine Ahnung, ich weiß nicht. Da hätten wir wahrscheinlich Millionen Euro ausgeben.
Vor allem hast du doch gesagt, dass dieses Unternehmen extra eine Abteilung hat für solche Patentgeschichten.
Mehrere Konzerne haben das. Also mehrere Konzerne haben wirklich die haben Abteilungen oder Leute, die nur darauf achten, wer jetzt wo Patente anreicht und ob diese Patente deren Rechten entgegenstehen würden, damit sie dadurch auch Gelder machen. Also das ist was, glaube ich, das ist gang und gäbe bei großen Konzernen und das ist auch deren Pflicht. Am Ende des Tages muss man auch sagen, wenn wir irgendwie irgendwann ein Millionenkonzern sein sollten, dann ist es unsere Aufgabe, es wäre fahrlässig, es nicht zu machen.
Klar.
Dass man da immer wieder ein Auge drauf hat. Gibt es irgendjemanden, der Mami heißt oder ich weiß, Mami würde sogar noch gehen, aber irgendwas, was ähnlich wie Kami wäre.
Ja.
Aber ja, wir haben, also dann gab es da auch eine Lösung. Es gab da, also es gab Einschränkungen für dich. Du konntest nicht so werben für Bedi, wie du es eigentlich wolltest. Du konntest nur auf gewissen Kanälen werben für Bedi. Und ja, trotzdem hast du das Beste draus gemacht.
Ja.
Du hast dich da auch an die Vereinbarung gehalten. Und wir hatten dann Kami, wir hatten den Namen geändert dann auf Kami. Und die erste Kollektion hieß Bedi. So haben wir es dann gemacht.
Genau, das war eine smarte Lösung. Also wir hatten, die Produkte waren ja schon mit Bedi bedruckt. Aber wir hatten sozusagen schon ein Rebranding vor unserem ersten Launch.
Genau.
Mach das mal nach.
Ja.
Und haben dann die smarte Lösung gehabt, dass wir Bedi, also die Produkte, die mit Bedi aufgedruckt worden sind, einfach als Kollektion verkaufen. Und das war echt eine sehr, sehr gute Lösung. Und ich sage auch immer, alles hat einen Grund in diesem Leben. Ich habe das Gefühl, durch diesen Vorfall haben wir die Marke irgendwie näher gebracht an die Community, weil die Leute denken sich so, oh, noch eine Influencer-Brand, kein Bock. Und bei Pinsel ist das sowieso ein bisschen schwieriger, das an den Konsumenten so ranzubringen sozusagen. Deswegen denke ich mir halt immer wieder, das hatte einen Grund alles. Und die Leute wissen jetzt, was Kami ist. Und Gott sei Dank haben wir auch in diesem Zeitraum, also wir hatten ja 6 Monate Zeit, um die Bedi-Kollektion zu verkaufen. Danach mussten wir die Produkte ja vernichten, laut Vertrag. Und wir haben es ja geschafft, in diesen 6 Monaten alle Produkte zu verkaufen. Das heißt, es hatten unzählige Leute die Bedi-Pinsel zu Hause. Mhm. Und die hatten dann genug Zeit, diese Sachen auszuprobieren und haben sich von diesen Sachen auch überzeugt, denke ich. Und ich habe auch immer wieder von Ecken so mitbekommen, wer über Bedi und Kami gesprochen hat und dachte mir so, okay, das hatte einen Grund. Also es hat schon für Aufsehen gesorgt.
Also ich habe auch durchweg wirklich immer nur positiv, also ich kenne keine Person, die irgendwas Negatives gesagt hat. Das ist sehr, sehr, sehr speziell und besonders. Aber weil du auch einfach das so mit vielen, 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 vielen Rückschlägen, ne, muss man auch mal dazu sagen, aber am Ende des Tages das so umgesetzt hast, wie du es in deinem Kopf, in deinem Herzen hattest und das spürt man und du lebst und liebst es und das kommt auch rüber. Ne? Also ich werde die Abende nicht vergessen, da war Madina und ich noch nicht mal im Büro, saßt du hier, hast du Pakete, noch nicht mal Pakete gepackt, sondern die Pakete zu Paketen gemacht.
Genau, so und diese Faltverpackungen zu falten, das ist ja auch voll die Knibbelarbeit. So. Ja. Aber so, das ist so eine Arbeit, die hat mir halt Spaß gemacht, weil ich weiß, es ist mein Baby und ich mache das sehr, sehr gerne. Also ich stecke da wirklich gerne Zeit und auch Herzblut rein.
Weil, jetzt kommt wieder das Wort.
Leidenschaft.
Das ist es. Also teilweise warst du sogar öfter als ich im Büro. Ich dachte, ich musste hier Prozente irgendwie überschreiben.
Ja, ich war Mitarbeiter des Monats. Ja.
Und es gab so Tage, da habe ich mich schlecht gefühlt, wenn ich ins Büro gekommen bin und du warst schon da. Und ich fahre so vor, ich sehe dein Auto so, nein, fuck, Alter, die ist schon
aber da. Zu meiner Verteidigung, ich wohne ja auch direkt hier um die Ecke, ne?
Ja, genau. Ich bin, ja, das stimmt, okay. Aber trotzdem. Aber ja, das... das ist so, wie Kami dann entstanden ist. Vielleicht schon mal für die Leute, was bedeutet denn Kami? Was heißt Kami übersetzt?
Kami means happiness. Und das ist genau das, was ich verspüre und auch die ganzen anderen Make-up-Lover, sage ich mal, wenn sie sich schminken. Und ich wollte einfach eine positive Brand schaffen, bei der sich alle wohlfühlen und die einfach so ihrer Kunst freien Lauf, ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Weil ich sage immer wieder, das habt ihr, also wenn... Das hat meine Community schon immer wieder von mir gehört, aber ich sehe mein Gesicht ja als Leinwand und mein Make-up ist meine Kunst sozusagen und das macht halt unheimlich viel Spaß. Mhm. Also ich sehe mich als einen kleinen Künstler und ich finde mein Glück in Make-up einfach. Also ich mache das ja nicht, um irgendwie besser auszusehen oder um irgendwie mich dadurch wohler zu fühlen, sondern es macht einfach Spaß, mein Gesicht zu bemalen.
Das ist eine Form von Meditation bei dir auch, ne?
Also voll.
Wenn du runterkommst, wie du deine Balance findest,
genau.
Dich ablenkst vom
Alltag. Das ist so meine Me-Time.
Mhm. Ja, also das ist schon sehr, 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 sehr erstaunlich, dass du einfach auch dann damit so abschalten kannst und dann komplett in dem Ding bist, in dem Moment auch bist. Und ja, mit dem Namen auch sehr, sehr gut verbunden. Auf Hawaiianisch ist es.
Ja.
Ja, vielleicht das nochmal festzuhalten fürs Protokoll. Und man muss auch sagen, also wie gesagt, du hast deinen Traum erfüllt, du hast deinen Traum von deiner eigenen Beauty-Marke erfüllt. Du kannst vielleicht gleich auch nochmal erzählen, was, wenn du so, wenn ich jetzt fragen würde, diese Standard-Bewerbungsgespräch fragen, wo siehst du Kami in 5 Jahren oder keine Ahnung, kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, aber du hast dran geglaubt, du hast dafür gearbeitet, du hast die Vision gehabt und wenn auch an alle Leute da draußen, es gibt immer Gründe, um das festzuhalten, etwas nicht zu machen, aber man beschäftigt sich viel zu wenig mit den Gründen und selbst wenn es nur ein Grund ist, es doch zu machen und wir versuchen immer, weil, aber das ist auch die Gesellschaft, die uns so ein bisschen ne, dahin leitet und so trimmt, dass man sagt, ey, immer Sicherheit, du musst immer so und sobald
etwas... Ich kenne das ja aus dem eigenen Elternhaus, ja, ja. Also die haben ja einen Knacks bekommen, als ich gesagt habe, ich werde jetzt ein Gewerbe anmelden, die meinten dann so, nein, du Steuerzahler, du kommst in den Knast, wenn du deine Steuern nicht zahlst, also es ist auch immer so die Sicherheit, die auch deine Familie für dich haben wollte. Und ich war auch die erste aus meiner Familie, die selbstständig geworden ist. Deswegen, es war natürlich auch beängstigend, aber
ja, also
muss man nicht.
Bei mir ähnlich. Also es ist wirklich so, wobei sogar mein Vater sogar damals selbstständig war, aber ich glaube auch, weil es dann nicht so funktioniert hat, wie er sich das vorgestellt hatte, wollte er für seine Kinder immer dieses Sicherheitsleben, weil dieses einfach... Sobald das ist ja diese Standarddenke, ne? Du machst deine Schule, du machst Ausbildung, Uni, ja. Du heiratest, Kinder, Hund, Haus, Tod. So. Das ist so Standard. Wenn dazwischen irgendwas kommt, was diesen Plan irgendwie in Gefahr bringen könnte, dann kommen die Alarmglocken. So. Aber am Ende, man kann es unseren Eltern nicht verübeln, weil sie haben nicht in einer Zeit gelebt damals, wo es gang und gäbe war, sich selbst nicht zu machen. Jetzt, ja. Wenn in unseren oder in deinen Altersklasse so fragst, jeder Zweite ist gefühlt irgendwie selbstständig. Ne? Also jeder hat Bock, was zu machen, ja. Jeder hat Lust, irgendwie was zu machen. Und heutzutage brauchst du auch nicht irgendwie die großen Investments, um dein eigenes Ding zu starten. Weißt du? So, du machst einfach und ja, deswegen auch, lasst euch da auch davon, von euren Ideen, von euren Träumen auch nicht abbringen und es bedarf manchmal nicht viel und es ist ein Versuch. Wenn es nicht klappt, das ist auch das Schöne, dass in Deutschland wir fallen immer weich, weißt du? Es gibt,
eben, ich denke mir so, okay, wenn es nicht klappt, was passiert dann? Was soll dann passieren?
Und es passiert nichts und dann aber das Allerschlimmste ist, wenn du irgendwann dir die Frage stellst oder zu dir selber sagst, hätte ich damals doch.
Ja, was wenn?
Das ist das Schlimmste. Ja. Weil die Zeit kannst du nicht zurückdrehen, aber wenn etwas nicht funktioniert, neu zu starten, das geht immer.
Ja, das geht immer.
Aber ja, so das zu Kami auf jeden Fall. Und natürlich, man muss auch nochmal betonen, du hast natürlich auch irgendwie ein Team gehabt, was auch mit dir an der Vision gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist auch nochmal wichtig zu betonen, ist, holt euch die richtigen Leute. Ne? Holt euch die Leute, die auch mit dir diesen Traum leben und mit dir auch versuchen, daran zu arbeiten und deine Vision mit umzusetzen. Und
genau.
Muss man einfach auch bei jedem, der auch auf dem Weg uns und dich auch unterstützt hat, auch einen Anteil daran, wie es sich entwickelt hat und wo es jetzt ist. Und ja, das muss, glaube ich, auch jedem bewusst sein, dass man ganz genau achten muss, wer ist in deinem Umfeld.
Genau, also es ist halt wichtig, dass die Leute, mit denen du zusammenarbeitest, deine Leidenschaft auch teilen. Also es muss jetzt nicht nochmal ein Make-up-Artist sein oder so, sondern diese Person muss sehen, was für eine Liebe da drin steckt und muss auch diese großen Visionen haben. Aber ich gehe gleich nochmal auf die Vision ein. Das muss einfach passen. Und es sollte jetzt auch nicht, wir haben ja nicht Kami gestartet, damit wir am Anfang viel Geld machen, sondern einfach nur, um Kami zu erschaffen erstmal. So, wir wollten erstmal diesen Namen auf den Markt bringen, näher an die Leute bringen und das liebe ich auch an meinem Team, dass wir sind gar nicht so auf Umsatz geradeaus, sondern echt eher um die Expertise und die Innovation, die in der Marke steckt, sozusagen hinter der Marke steckt und einfach diese Liebe, diese Leidenschaft, schon wieder Leidenschaft.
Also man muss also dann nochmal sagen, also eigentlich hätte man mit dem Podcast kannst du eigentlich ein Trinkspiel machen, jetzt, weil wenn Leidenschaft kommt, trinkst du einen kurzen. Kurzen Wasser. man muss auch sagen, dass natürlich ist Umsatz wichtig, keine Frage, aber
ja, klar, ja.
Es ist, du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Du bist diejenige, CEO, du bist diejenige, du hast keinen Investor hinter dir, du hast niemanden hinter dir, der jetzt irgendwie da auch von dir Zahlen abverlangt,
sondern
du kannst so nach vorne gehen, so wie du es dir vorstellst und so, wie du es dir wünschst. Und du musst niemanden Rechenschaft ablegen. Das ist das. Natürlich muss auch dann irgendwie ein Return of Invest kommen, damit du auch neu wieder reinvestieren kannst. Aber ich glaube, das war einfach das, was du auch damit sagen wolltest, ist auch einfach dieses Step by Step.
Ja, und es ist halt auch wichtig, dass ich mit Leuten arbeite, die mich nicht nur als eine Zahl sehen oder als einen Umsatz. So. Natürlich macht man das, um Geld zu verdienen. Also da brauchen wir uns ja nicht selbst belügen. Aber ja, wie gesagt, mein Team sollte mich nicht als irgendeine Zahl sehen, sondern als eine Person, die eine Leidenschaft hat und einfach was Großes mit diesen Menschen gemeinsam aufbauen möchte.
Weil ich glaube auch, dann ist es auch, wenn du Leute hast, die nur wegen gewissen Sachen mit dir zu tun haben.
Ja.
Und wenn diese Sachen dann wegfallen, dann bist du uninteressant für die Menschen.
Also das
ist
am Arsch.
Ich musste gerade an Madina denken, weil die mich jetzt ausgelacht hätte. Aber es gibt einen Satz, der besagt, und das finde ich einfach sehr stark, zum Beispiel jetzt ein Mann, jetzt auf einen Mann bezogen, ein Mann mit Geld ist einfach nur ein Mann mit Geld. Weißt du, das ist so, nimm denjenigen oder eine Frau oder keine Ahnung, ist ja egal. Aber nimm der Person das Geld weg und dann kommt es drauf an, wer ist diese Person.
Genau.
Und das Geld kannst du ersetzen durch Reichweite, kannst du ersetzen durch, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Zahlen oder Fakten, Faktoren.
Mhm.
Und dann, um das nochmal abzurunden und auf das, was du gesagt hast, dann kommt es drauf an, wen hast du um dich herum, wen hast du in deinem Umfeld. Und wer bist du selbst?
Ja.
Okay, was ist denn, wenn du jetzt an Kami denkst? Wenn du einfach, sagen wir mal wirklich, du träumst, du sagst so, du hast jetzt die zweite Kollektion ist jetzt online. Mhm. Kann man checken auf Kami bei Instagram, auch online im Online-Shop. Ja. Ey, du bist auch voll auf diesem ASMR-Modus, ne? schieß mal los einfach, was so. Von mir aus sag auch, ey, ich will einen Oscar gewinnen oder so.
Also, ich hatte nie Zweifel an Kami. Nie. Also, ich habe nie daran gezweifelt, dass Kami nichts wird. Und ich werde niemals daran zweifeln, weil ich habe so große Visionen, Leute. Also wirklich, ich könnte es gar nicht hier erwähnen. Also,
tell him.
Ich glaube, manche würden mich, glaube ich, auslachen. Ne? Aber Leute, also neben den ganzen Marken wie Anastasia, Too Faced und Maybelline, Rare Beauty, Fenty, werdet ihr auch immer Kami sehen.
So,
ihr werdet Kami sehen. Und da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin mir eigentlich nie sicher bei sowas, aber bei Kami bin ich mir sicher. Ich weiß nicht warum. Und immer wenn ich darüber rede, ich habe so ein fettes Lächeln im Gesicht. Kami wird international.
Kami ist ja dein Baby.
Ja.
Jetzt sagen wir mal, es kommt in 2 Jahren, kommt ein Riesenkonzern und sagt, wir wollen es aufnehmen. Du würdest es schon damit beschäftigen, also es würde ja nicht.
Das wäre ja krass.
Aber du bist irgendwann raus, ne?
Das wäre auch krass. Ja. Also, wenn man sich mal die ganzen Beauty-Marken anschaut, wo zum Beispiel Charlotte Tilbury, man kennt Charlotte und sie ist ja immer noch so das Face auch von Charlotte Tilbury selbst. Und ich denke mir so, ich will das nicht verlieren. Also ich will nicht, klar will ich, dass Kami auch ohne mich gut funktioniert und ohne meinen Influencer-Dasein, aber ich möchte immer noch, dass die Leute wissen, Kami wurde von der Make-up-Enthusiastin Merve entwickelt. Und das soll auch nicht aufhören.
Also du willst immer auf der Homepage bei About.
Man muss mich nicht sehen oder so, aber jeder soll wissen, die Expertin war da. Also jeder soll wissen, meine Liebe steckt da drin einfach. Mhm. Und natürlich werde ich, wenn es irgendwann groß ist, ich werde nicht alleine Produkte entwickeln, sondern ich werde mit einem großen Team daran gehen und so weiter. Aber halt immer noch so, ich will die Produkte absegnen. Vielleicht rede ich jetzt auch so. Also wenn morgen ein Konzern kommt und sagt, hey, wir bieten dir so und so viel Geld dafür an, I don't know.
Ich glaube sogar am Ende des Tages, jeder Investor, der da investieren würde, der würde dich mit Kusshand aufnehmen, selbst wenn du nur zweimal im Jahr bei irgendwelchen Meetings teilnehmen würdest.
Ja, aber ich sag doch, meine Visionen sind groß. Stell dir vor, wir werden ein Konzern und wir kaufen Sachen ein.
So kann man es auch sehen.
So nämlich.
So kann man es auch sehen. Also auch ein interessanter Ansatz. Ne? Also ich versuche immer, ich bin ja sehr fasziniert immer von diesen Geschichten. Ne? Also von den Geschichten wie, keine Ahnung, Flaschenpost, 1 Milliarde an Henkel verkauft oder wie man sie auch kennt, die ganzen großen Deals, die da draußen stattgefunden haben in den letzten Jahren. Und das ist für mich auch so immer so ein Antrieb, ne? Irgendwie so etwas so hoch zu skalieren und dann zu sagen, so komm, jetzt ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber dann, wie gesagt, das ist dann einfach so sehr, sehr, sehr oberflächlich von mir gedacht so. Aber dann kommt dann eine Person, wie du es bist und die einfach dass die Marke so in sich trägt, sich aber nicht davor verschließt, irgendwann diesen Step zu machen, aber dann noch sagt, ey, wenn die noch so Bock hätten, so mit mir so für immer so zusammenzuarbeiten, ich berate die einfach nur so. Also das war eigentlich so Best Case. Oder dann, was du gerade gesagt hast, ey, man pusht das Ding so hoch und man gibt es gar nicht ab. Man behält es einfach. Man behält es und
dann kauft man selbst Marken ein. Ja. Das wäre natürlich sehr krass. Aber ich denke mir halt so, eben, why not? Also Carina hat ja auch schon in dem Podcast davor erzählt, so warum sollte es nicht möglich sein? Und warum sollte ich nicht diese großen Visionen haben?
Ja, sie hat ja auch, da ist es ja auch ähnlich. Wir haben ja alle so ein bisschen, ne, dieses gleiche Mindset. Ja. Auch. Es gibt keine Grenzen.
Ja, eben.
Es gibt keine Grenzen und das... Ich glaube auch, sobald man sich auch Grenzen setzt oder zu, also man sollte auf jeden Fall eine Vision haben. Visionen sollten aber auch immer irgendwie so ein bisschen auch, ja, breiter aufgestellt sein, um sich auch, um da auch flexibel immer zu sein.
Eben, also wenn du nur eine kleine Vision hast, oder sagen wir mal, nicht Vision, sondern nur ein kleines Ziel, dann, und du dieses Ziel nicht erreichst, dann bist du enttäuscht. Mhm. Aber wenn du Visionen hast, eine Vision umfasst ja viel, viel mehr als nur ein Ziel sozusagen. Und sag mir mal, du hast von 10 Punkten 3 Sachen schon erreicht. Mhm. Fühlt sich krass. So, ja. Und dann wächst deine Vision noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und du hast mehr Bock einfach, da deine Zeit rein zu investieren. Deswegen habt große Visionen. Das sagt immer jeder, aber das...
Es klingt so platt, aber deswegen war es mir wichtig, deine Geschichte auch zu erzählen, um nochmal dem Ganzen mehr Substanz zu geben, um es nicht so platt klingen zu lassen. Mhm. Aber wenn du sagst, glaubt an eure Vision, dann ist das was anderes, als wenn irgendjemand anderes es sagen würde, weil irgendein TikTok-Motivator oder sonst was, den du nicht kennst, wo du keinen Bezug hast, weißt du? Deswegen, ich glaube, es ist immer wichtig, die Geschichten der Menschen zu erzählen, damit man auch verstehen kann, wenn die das sagt, ey, dann kann ich es ihr glauben, weil sie jetzt gemacht. Weißt du? So, hast du noch letzte Worte zu Kami oder gibt es noch Gedanken? Was steht denn jetzt? Also wir haben jetzt die zweite Kollektion online, vielleicht noch mal kurz eine Voraussicht auf das Jahr. Was erwartet die Leute noch dieses Jahr?
Die Leute warten ja sehnsüchtig auf die zweite Tasche, die Make-up-Bag. Und natürlich geht auch Kami in die dekorative Kosmetik ein. Also Kami wird nicht nur eine Pinselbrand sein, sondern Kami wird irgendwann alles umfassen. Das ist so meine Vision. Wir werden irgendwann eine sehr, sehr große Produktpalette haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und die krassesten Produkte. Aber dieses Jahr geht es erstmal mit den Make-up-Taschen weiter. Und im Hintergrund arbeiten wir noch an weiteren Produkten. Und Pinsel natürlich. Ne? Also das Pinselsortiment wird erweitert, sodass man am Ende einfach ein komplettes Set für das Gesicht hat.
Ich muss eine Geschichte dazu erzählen. Das ist ja kein Geheimnis. Das ist natürlich... Die Ideen und Visionen und so weiter, die sind entstehen von dir und sind auch quasi Dinge, die du auch umsetzen willst. Aber es gibt natürlich auch Leute, die im Hintergrund, die unterstützen, die auch dann versuchen, das Ganze auch auf Papier zu bringen, zu designen, die Gespräche zu führen und so weiter und so fort. Und wir haben ja bei uns jemanden im Team, den haben die Leute auch schon hier gesehen und auch immer wieder mal gehört, Leon, der Grüße an Leon, der auch bei Kami unterstützt. Und ich habe ja damals beim Einstellungsgespräch, als ich mit Leon gesprochen hatte, da kanntest du ihn noch nicht, da habe ich ihn erzählt und er ist halt Fashion-Designer und hat das auch studiert. Und dann war halt Thema Kami und so und damit konnte er gar nicht so richtig was anfangen.
Wir sind ja auch in den Sephora gefahren, damit ich ihm so erkläre, was das für verschiedene Make-up-Produkte sind. Das war so funny.
Genau.
Aber mittlerweile hat er ja auch so eine Make-up-Leidenschaft entwickelt,
ja,
oder?
Ja, darauf wollte ich hinaus. Und jetzt ist es so sein Projekt geworden. Das war auch geil. Da hast du einmal ihn abgeholt, dann seid ihr zusammen zum Sephora gefahren.
Ja, und dann haben wir uns die Make-up-Produkte angeschaut und ich habe ihm das gezeigt. Aber er ist auch... er war ja auch offen dafür, das so aufzunehmen, ne? Und jetzt ist Leon ein kleiner Make-up-Lover.
Deswegen, versucht immer eure Mindset auch offen zu halten, auch für neue Dinge, neue Wege. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt Leon. Ja, okay, das klingt alles sehr, sehr spannend und ihr könnt auch sehr gespannt sein, was da jetzt noch bei Kami kommt. Deswegen checkt es auf jeden Fall ab. Vielleicht gibt es noch die ein oder andere News. Man weiß ja nie, was noch so kommt. Aber dazu werden die Leute bei dir auch mehr erfahren. Deswegen sollten sie es abchecken.
Auf jeden Fall.
Ich würde noch, wir sprechen schon ziemlich lange, glaube ich, aber ich würde vielleicht nochmal kurz ein, was mir am Herzen liegt und was für mich auch, was ich gerne einfach nochmal von dir auch wissen wollen würde. Es lief ja nicht immer bergauf und es war nicht, oder es ist nicht immer einfach. Und ich glaube, wir sind sehr privilegiert und wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir auch nie mit riesengroßen Problemen zu kämpfen hatten. Aber es gibt trotzdem Situationen, und dazu hatten wir beim letzten Mal, hatte ich mit Madina gesprochen, und es gibt Dinge, die uns beschäftigen, und das sind Sachen, wo wir uns auch benachteiligt fühlen, zum Teil, wenn es um gewisse Situationen geht, bei Kampagnenbuchungen, bei Dingen auch, die in der Welt passieren, auch raus aus unserer Branche heraus, wo du auch immer eine sehr starke Meinung hast. Du bist auch auf deinen Kanälen sehr konträr zu deinem Beauty-Content, was du ja machst. Yeah. Versuchst du auch immer wieder auch auf Ungerechtigkeiten in der Welt aufmerksam zu machen.
Yeah.
Du siehst natürlich auch, wenn mal ein Event sehr weiß ist. Du siehst auch mal, wenn eine Kampagne sehr weiß ist.
Yeah.
Du kriegst diese Dinge mit. Gab es auf deinem Weg seit 2018, seitdem du es machst, oft solche Momente, wo du dich so ein bisschen auch, weiß ich nicht, ich will jetzt nicht so extrem klingen mit zweite Reihe oder zweite Wahl oder anders behandelt, aber so, wenn du es mal so runterbrichst, wenn es so Momente gab, was waren das für Momente und wie ging es dir dabei? Ich glaube, es gab ja auch mal eine Geschichte, die du auch gerne dann auch nochmal vielleicht erzählen kannst mit dem Kalender.
Mhm.
Aber fang jetzt doch erstmal an, so was.
Boah, das fängt ja schon bei der Reichweite an. Also es ist, wie es ist. Ich glaube, eine weiße, blonde Marie hat es einfacher, eine Reichweite aufzubauen, weil es halt die Mehrheit mehr betrifft, sage ich, also die Mehrheit mehr anzieht, sage ich mal. Ne? Also die bauen sich dann schneller eine Community auf und müssen sich da nicht irgendwie so durchhasseln und haben einfach schon diese große weiße Community, sage ich mal. Und ich bin immer noch privilegiert, ich bin ja selber weiß und ich habe nicht schwarze Haare, obwohl ich einen türkischen Migrationshintergrund habe und so weiter. Da kann ich schon sagen, dass ich da nicht viel gemerkt habe wegen meinem Aussehen. Aber schon wegen meinem Namen. Also es fängt schon bei der Reichweite an. Mhm. Und wir sind jetzt mittlerweile in 2023 und ich denke mir so, eigentlich müsste jetzt alles besser laufen, aber wir sehen immer wieder nochmal so Events und Kampagnen und Marken, die sogar einen Rückschritt machen. Und da passt das mit dem Kalender fast ja perfekt rein. Ja?
Das passt perfekt rein. Mir ist nur gerade in den Sinn gekommen, wir haben es, glaube ich, schon mal erzählt, also Madina hat schon mal erzählt, das war der vielleicht können wir es nochmal ganz kurz anreißen.
Mhm.
Du hattest die Möglichkeit, es war auch unsere gemeinsame Idee, die wir dann gepitcht haben, auch einen Ramadan-Kalender zu entwickeln und zu entwerfen mit einem Retailer zusammen und einer Beauty-Brand. Und die Beauty-Brand ist da jetzt ausgenommen, also die waren auch Feuer und Flamme und nach wie vor auch Feuer und Flamme. Der Retailer, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, hat dann kurzfristig, ganz, ganz kurzfristig abgesagt, weil die Nummer ihm zu heiß war und
zu kontrovers. Ein Ramadan-Kalender
wäre. Ramadan war zu kontrovers.
Zu kontrovers.
Und das war halt einfach so, ich kann mich noch erinnern an den Tag, da waren wir nicht zusammen im Büro, weil du bist jetzt jeden Tag im Büro, aber Madina und ich waren im Büro und es war wirklich wie so ein Schlag ins Gesicht.
Vor allem, weil ja alles schon fertig war, also ich habe Input für den Ramadan-Kalender gegeben, was rein soll, das Design haben wir ja schon alles besprochen, das Shooting war schon geplant und dann hieß es auf einmal, nee, das ist zu kontrovers.
Und das war 2021, glaube ich. Das war 2021, also vor 2 Jahren war das.
Genau, da war ich ja noch in Istanbul. Ja, genau, 21.
Vor 2 Jahren war das. Und jetzt ist es mittlerweile, kommen immer wieder mal Leute mit auch Ramadan-Kalendern. Aber auch meistens Leute mit Migrationshintergrund. Also trotzdem wagt man sich da noch nicht dran. Ich weiß gar nicht, was so das Kontroverse daran ist, aber vielleicht kriegt man da noch irgendwann eine Erklärung für. Aber
es ist auch so schade, weil wir haben ja auch irgendwie eben das Gespräch gesucht, aber Also sowohl die Marke als auch der Retailer sind irgendwie nicht mehr drauf eingegangen. Es war nicht mehr wichtig genug.
Gab es sonst Situationen, wo du, also ich will jetzt nicht irgendwie das rauszwingen aus dir, ne? Aber vielleicht kannst du einfach auch mal erklären, so wieso ist es dir so wichtig, deine Meinung auch so klar immer zu äußern, wie du es äußerst? Also du weißt ja, dass wir auch oft genug auch mal immer wieder dazu gesprochen haben, weil wir auch darauf achten müssen, irgendwie politisch korrekt zu bleiben. Ja. Und es wird alles auf die Goldwaage gelegt. Und ich weiß, dass man sich dann auch selber manchmal, es ist ein Kampf mit einem selber, weil du hattest auch ein paar Mal schon diese Kämpfe auch, ohne da jetzt extrem reinzugehen, aber immer dieses, wenn ich das mache, dann könnte es sein, dass ich da jetzt irgendwie, dass es das nicht funktioniert oder auch das Gleiche wie bei deiner starken Meinung, wobei du dich davon nie so wirklich das abkommen lassen.
Ich habe halt einen sehr, sehr krassen Gerechtigkeitssinn, ne? Ich weiß nicht, woher der kommt. Ich würde am liebsten die ganze Welt retten, so. Aber ich finde, es ist mir egal, ob das andere Influencer machen oder nicht, aber ich sehe in mir die Verantwortung, dass ich auf solche Sachen aufmerksam machen muss, weil es einfach wichtig ist. Ich habe diese Reichweite, ich habe diese Plattform und ich denke mir so, ich kann die nicht nur nutzen, um einen Lippenstift zu verkaufen, sondern ich muss die nutzen, damit wir die Welt einfach ein Stückchen besser machen können. Und ob jetzt meine Kollegen und Kolleginnen das jetzt nachmachen, ist mir egal, aber ich mache es auf jeden Fall, weil ich will nicht morgen sagen, boah, ich hätte 100.000 Leute darauf aufmerksam machen können. Die hätten dann auch immer andere Leute darauf aufmerksam machen können. Und wenn ich das nicht mache, ich habe einfach keinen Bock mit diesem Gefühl zu leben, dass ich die Welt nicht verändern hätte können.
Also du bewertest es nicht, dass es jemand anderes macht oder nicht macht. Du machst es wegen dir und also für dich auch.
Weißt du, wann ich das bewerte? Wenn die Leute die Themen selektieren.
Aber darauf wollte ich hinaus jetzt auch, ne? Irgendwann wird es auch für dich schwierig, weil wenn du dich zu einem Thema äußerst, kommt die Community und verlangt, dass du dich zu dem auch, zu dem was sagst. Sagst du zu dem nichts, dann sagen die, warum sagst du
das? Ja, das stimmt. Klar, also ich kann ja nicht, ich bin ja keine Nachrichtenplattform so, ne? Und aber wenn ich was mitbekomme, wo Ungerechtigkeit geschieht, ich versuche das immer zu teilen, wirklich. Und kannst mir sagen, was du willst. Es gibt viele Leute, die teilen bewusst etwas nicht. Und viele Leute teilen etwas erst, wenn Justin Bieber und Selena Gomez das auch geteilt haben. Verstehst du? Es ist manchmal so eine Mainstream-Sache. Zum Beispiel Black Lives Matter. Ich bin sehr, sehr froh, dass es so eine Welle ausgelöst hat. Aber das, was in Frankreich passiert ist zum Beispiel, ist ja im Prinzip so dasselbe. So, it's like the same, same. Und in Frankreich gab es auch krasses Aufsehen und sowas. Aber irgendwie ist das nicht hier rübergekommen.
Du meinst das mit dem, jetzt vor kurzem?
Mit dem 17-jährigen Jungen, der von den Polizisten erschossen wurde, genau. Und das war ja so ein bisschen, man sollte natürlich das jetzt nicht vergleichen, ne? Aber es war so ein bisschen wie die Situation mit George Floyd auch. So Polizeigewalt, Diskriminierung und so weiter. Und Frankreich hat ja ein Rassismusproblem, wie in Deutschland auch, by the way. Und ich frage mich halt, woran liegt das, auch bei mir, ne? So ist es nicht, ich kritisiere mich auch selbst dabei. Woran liegt das, dass manche Themen mehr Aufsehen bekommen als die anderen? Ich meine, es passiert jeden Tag viel. Wir haben unnormal viel Input. So ist das nicht. Aber also ich bin halt der Meinung, dass viele halt selektieren. Und ich finde, da fängt auch schon wieder dieser Rassismus an.
Dieser subtile Rassismus, ja. Dieses
Dieses Menschenleben ist mir nicht so wichtig wie dieses Menschenleben.
Das ist auch immer so, wenn es weiter weg ist für die Leute, dann ist es so, das juckt mich nicht.
So, aber guck mal, George Floyd war auch weit weg. Wenn du
überlegst, ja, das ist daran habe ich auch vorhin gedacht. Ne? Das ist nochmal ein Ausnahmebeispiel. Das ist aber auch etwas dann geworden, Black Lives Matter war ja etwas auch so, selbst Schwarze haben sich irgendwann geschämt. Weißt du, selbst, also es war ja wirklich so, ich habe ja auch mit schwarzen Freunden gesprochen auch und die dann gesagt haben, ey, das ist zu viel. So, ihr macht daraus eine Bewegung jetzt. Es ist okay jetzt. Also selbst, darüber haben wir auch schon geredet, es gab ja dann irgendwann Blackwashing, dass die Leute Leute in Kampagnen eingebucht haben, damit sie einfach eine schwarze Creatorin oder einen schwarzen Creator dabei haben, zu sagen, so, ey, wir sind jetzt Black Lives Matter.
Das ist voll peinlich.
So, wenn ihr nicht davor und danach noch irgendwie auch mit auf schwarze Creator setzt, auf schwarze Menschen setzt, dann was wollt ihr euch damit jetzt reinwaschen, weißt du? Ja. So, das ist dieses Heuchlerische, was auch viele, viele Brands einfach auch haben und wo wir noch einen ganz, ganz, ganz weiten Weg vor uns haben, was ich sehr, sehr schade und traurig finde. aber es ist einfach Fakt, glaube ich, und das habe ich beim letzten Mal gesagt, dass man, Frage auch an dich, das Gefühl, man muss, man gefühlt muss man immer so doppelt so gut sein oder etwas so besonders gut machen, besonders nett auch sein, ne? Also zum Beispiel so, dass ich habe immer bei mir habe ich das Gefühl so, als ob auch mein, das ist mein Problem so, ich muss jetzt besonders nett sein, wenn ich irgendwo bin oder sowas, weil sonst haben die dieses Klischee-Denken.
Damit du nicht der aggressive Südländer bist.
So.
Ja, also es hat ja schon in der Schule angefangen, wir mussten uns immer doppelt beweisen. Und meine Mitschüler waren ja auch damals immer so voll verwirrt, wenn ich gute Noten geschrieben habe. Das fängt ja schon bei denen im Elternhaus an. So. Und ja, ich hatte immer das Gefühl, wir mussten uns doppelt beweisen. Und unsere Eltern wollten ja auch, dass wir uns doppelt beweisen, weil die wollten ja, dass wir was Großes werden in dieser Gesellschaft. Das war schon, und das ist halt immer noch so, auch in der Social-Media-Branche.
Ja,
also ich muss aufpassen, dass ich keine Sprachfehler habe. Dann muss ich aufpassen, dass ich nicht assi klinge und dass ich die Sprache beherrsche und was denn noch?
Wenn du einmal mal zu Hause Wäsche machst, wie jeder normale Mensch, kriegst du Nachrichten wie die typische, keine Ahnung, türkische Hausfrau, die von ihrem Mann irgendwie verdrückt
wird und
so. Ja,
genau sowas. Und ich denke mir so, hä, wascht ihr nicht eure Wäsche?
Ja, ich höre.
Das ist halt immer das sind die Vorurteile, die immer noch da sind. Und neben dem Kosmetikunternehmen wäre auch mein Traumjob, Diskriminierungsbeauftragte zu sein. Und dann so durch Schulen zu gehen, weil, boah, wenn irgendein Lehrer oder so, das hier gerade zufällig sieht, werden die wahrscheinlich nicht sehen, aber
Hey, wir haben eine breite Zielgruppe bei Social Media.
Hast recht. Aber ich würde als erstes mit unserer Schule starten.
Ja?
Ja, also ich würde als erstes dahin und da mal was ändern wollen. Also meine Schwester trägt Kopftuch und sie ist auf dieselbe Schule gegangen und ich merke halt auch immer wieder, wie privilegiert ich war neben ihr, weil ich halt kein Kopftuch getragen habe. Die dachten ja auch nie, dass ich türkisch bin. Die dachten immer, ich bin so osteuropäisch. Und das war für die in Ordnung. Und als sie dann erfahren haben, dass ich türkisch bin, haben dann die Leute zum Beispiel mal angefangen, irgendwie so, sagen wir mal, ich sag, hey Ilja, wie geht's? Und dann haben nämlich so nachgeäfft. So in so einem Slang.
In so einem
Ausländer.
Ganz, ganz schlimm. Ich weiß ganz genau, was du meinst.
Weißt du, was ich meine? Obwohl ich das ganz
Slang
normal gesagt habe.
Keiner redet in diesem Slang.
Aber die wollten mich immer in diese Oh, das ist die Türkin.
Ja.
Die wollte mich immer in diese Rolle drängen.
Dieses Erkan und Stefan-Slang, ne?
Ja, genau.
Keiner redet so. Woher denkt
Rede ich so?
Ich schwöre.
Und dann haben die auch immer so, Wallah, Billah. Mhm. Und die haben dann immer so Sachen gesagt, die ich ja nie gesagt habe neben denen so, ne? Und ich denke mir dann so, boah, das muss bei den Lehrern und bei den Mitschülern erstmal anfangen. Also ich finde, diese ganzen Aufklärungen müssen sowieso in der Schule anfangen, damit sich das nicht mehr weiterzieht bis in die Berufsgruppen.
Hundertprozentig, definitiv. Also schon angefangen im Elternhaus, also es ist immer der Ursprung, du kannst immer weiter.
Ja,
ne?
Definitiv.
Elternhaus, Schule und so weiter. Also einfach die Autoritätspersonen, die dann auch dich auf dem Weg begleiten, das, was dir vorgelebt wird, das dazu wirst du später auch, außer du reflektierst dann irgendwann selber und merkst irgendwie und checkst selber. Und wenn wir jetzt auf unsere Branche gehen, natürlich auch, es muss in den Konzernen schon gelebt werden. Du musst die Diversität musst du in die Konzerne schon reinholen, um sie in Kampagnen dann umsetzen zu können.
Ja, das sagen wir auch immer wieder. Also Diversität fängt schon intern an.
Genau. Das ist so. Du hast ja auch selber auch bei einem Panel Talk mitgemacht, auch mit der GlowCon zusammen, mit dem Veranstalter der GlowCon in Hamburg auf der Baby Gut Business. Und das sind so wieder Momente, die ich dann schön finde, dass man diesen aktiven Austausch hat, weißt du, dass man dann miteinander spricht und es ist nicht alles schlecht, ne? Also wir reden jetzt nur über Anteil, wir sind, es ist so, ich meine, es gibt, wir sind die Letzten, die mit dem Finger auf Leute zeigen, sondern wir wissen zu schätzen, was es für tolle, wenn wir jetzt wieder auf Creator sind, was es für tolle Creator gibt, egal, ob jetzt blond, rot, dunkel, hell, egal was es ist, Mann, Frau und jeder hat auch den Erfolg verdient, den er sich erarbeitet hat. Nur es geht halt uns darum, das sagen wir dann auch immer, also dieses Wording auch nochmal kurz zu erklären, ich sage immer uns und ihr und wir und so, das mag ich eigentlich auch nicht und das sollte man auch nicht auf die Goldwaage legen, nur mit uns meine ich jetzt uns jetzt und jetzt nicht eine bestimmte Gruppe.
Ja.
wir wollen einfach auf Augenhöhe dann auch gesehen werden, ne? Und wir wollen auch gesehen werden, dass einfach, dass ihr gern, also die Leute, die da auch am Start sind, sehr gerne weiterhin auch, aber lasst uns auch mitmischen, so. Also ich glaube, wir können auch was liefern. Und es gibt auch viele Leute, die auch nicht gesehen werden, die unfassbar gute Arbeit machen, größere Leute. Hört euch dazu auch gerne die älteren Podcasts an, da droppen wir auch ein paar Namen. Aber ja, lasst uns mal so langsam zum Schluss kommen. Ich glaube, wir haben sehr, sehr viel geredet. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist noch nicht zu Ende, aber es gibt noch eine Rubrik, die wir immer haben. Das ist der Catch der Woche. Mhm. Und ich würde jetzt einfach mal, also normalerweise ja. Frauen zuerst, aber ich würde einfach mal anfangen und etwas droppen und du kannst dann gerne dann mit deinem abschließen und dann glaube ich, ist es den Leuten noch lieber, mit deiner Stimme rauszugehen aus dem Podcast. Als meiner. Also mein Catch der Woche ist wieder etwas, gab es schon mal etwas fußballlastig, aber ich kann es nicht ändern, das ist mein Algorithmus, aber es ist trotzdem irgendwie, ich versuche es interessant zu verpacken für alle, aber es geht um Inter Miami, eine Mannschaft, die David Beckham gekauft hat vor einigen Jahren. Ein Invest, wo er 60 Millionen Dollar, glaube ich, reingelegt hat. Und jetzt ist der Verein nach der Verpflichtung von Lionel Messi 1 Milliarde wert. Und er hat ja noch weitere Spieler geholt. Also er versucht da gerade, glaube ich, das alte Barcelona nochmal neu herzustellen. Hat da Sergio Busquets, Jordi Alba, versucht jetzt Luis Suarez zu holen, nur ein paar Namen zu nennen. Das Spannende daran ist, dass dieser Deal mit Lionel Messi, er hatte auch Riesenangebote aus Saudi-Arabien und so weiter und so fort. Was man über dich ja auch nicht weiß, Fun Fact, du bist ja auch Fußballspielerin. Auch oder du hast auch Fußball gespielt, willst du das überhaupt sagen?
Ja, ich habe bis letztes Jahr halt noch Fußball gespielt. Ja. Ne? Seit der 5. Klasse.
Und du hast aktiv da auch mitgespielt und du hast auch Ahnung davon, ne? Also du beschäftigst dich auch gerne damit. Und wie gesagt,
deswegen höre ich dem Rhein auch gerade so gern zu.
Ja, ich habe deswegen auch.
Das ist ein Traum für meinen Mann, by the way.
Was?
Dass ich mit ihm über Fußball reden kann.
Ja? Mhm. Ja, ich habe jemanden mit Martina oben sitzen, die mich triggern will, indem sie Überschriften liest von Kicker und mit mir dann darüber reden will. Ey, krass, gestern Bayern, ne? Dass die da. auf jeden Fall, der Deal von David Beckham, Inter Miami und Lionel Messi. In dem Deal involviert sind Apple, Adidas und die ganze amerikanische Liga, weil die mussten natürlich irgendwie auch diesen Deal irgendwie stemmen. Mhm. Und er verdient an allen Streamings von Apple TV, weil Apple TV hat die Rechte, um die Spiele auszustrahlen. Mhm. Er verdient dann an jedem Abonnement mit. Ich weiß nicht, wie genau, aber an jedem Abonnement. Irgendwas mit Adidas hat er da auch irgendwie mit irgendwie am Start, wo er mit da Geld verdient. Ich glaube an den Trikotverkäufen. Also so ein bisschen so mäßig Michael Jordan und der Air Jordan. So. Also ich glaube, sehr underrated der Deal, den David Beckham da gemacht hat mit der Mannschaft. Und ich glaube, dass er für die Zukunft sehr viele Deals noch beeinflussen wird, auch im Fußballbereich. Deswegen war das so ein bisschen die Woche, weil er da vorgestellt wurde, das war so mein Catch der Woche.
Feierst du das jetzt ab so richtig?
Ja, also
es ist voll an mir vorbeigegangen tatsächlich. Ich habe nichts davon gehört. Mm-mm.
Also mega, mega krass. Also es ist sogar so, dass ich würde niemals amerikanische Liga gucken, aber ich habe jetzt, weil ich Apple TV habe und schon die Spiele gesehen habe, ich werde irgendwann um 2-3 Uhr morgens aufstehen und mir das reinziehen.
Oh mein Gott, ja stimmt. Ja, das Einzige, was ich über Fußball mitbekommen habe, war Arda Güler.
Real Madrid.
Das war, also meine For You-Page war voll damit.
Aber war das dein, das war deine Catch der Woche?
Nein. Mein Catch der Woche? Lass mich überlegen. Also mein Catch der Woche, ich habe heute mir noch ein Video angeschaut. Influencer werden ja sowieso so ein bisschen immer in so eine Schublade gesteckt, sodass sie dumm sind und dass die alles machen für Geld. Und ich habe heute ein Video gesehen von Marvin Wildhagen. Ihr habt das bestimmt auch schon gesehen. Also der hat wieder so Influencer geprankt, indem er halt so Fake-Kampagnen und Fake-Firmen aufgebaut hat. Und er hat halt so Heilsteine verkauft sozusagen, hat dann dafür Influencer gebucht und
hat er ja schon mal gemacht.
Der hat ja zum Beispiel Gleitgel als Feuchtigkeitscreme und sowas verkauft, ne? Also er hat da ganz viele Videos, aber das war nicht besonders krass, weil die Influencer mussten sagen, dass diese Heilsteine Depressionen und Krebs heilen können. Und das, Level, das war sowieso schon ein Thema vor ein paar Monaten, dass man ja Medikamente und so, man darf ja sowas nicht bewerben, ist ja auch verboten. Und auch diese Versprechen zu machen, dass etwas, also dass ein Stein Krebs oder Depression heilen kann.
Das haben die Leute gemacht?
Ja, das haben die gemacht. Also die haben dann gesagt, dass es deiner Seele gut tut und dass es Krebs heilen könnte und so weiter. Und das waren glaube ich nicht mal Heilsteine, weil das waren ja Fake-Steine sozusagen. Und der hat halt überall Easter Eggs trotzdem so reingeworfen, damit die Leute checken können, also die Influencer und auch die Managements checken können, hey, das ist eine Fake-Kampagne. Aber die haben halt einfach nicht aufmerksam genug diese Kampagnen sich durchgelesen und sind dann halt reingefallen. Und wenn man dann halt als Influencer oder Influencerin auffällt bei so einer Sache, dann steckst du da einmal drin und kommst nicht mehr aus dieser Lage raus, weil die haben wirklich alles gemacht für dieses Geld. Also die haben den Leuten versprochen, dass ein Rosenquarz Depression heilen kann. Das geht nicht.
Das ist schon im Vergleich zu dem, was er in der Vergangenheit gemacht hat, das war so ein bisschen einfach blöd gelaufen. Aber das ist ja wirklich, das ist nochmal, finde ich, nochmal ein anderes Level.
Ja, ich fand das gar nicht so schlimm mit dem Gleitgel und sowas. Ne? Aber dass jemand sagt, dass man dadurch Depression heilen kann, das ist schon over the top. Ne?
Das ist auf jeden Fall ein anderes Mann, Level. Nicht. Ich meine, jeder kann mal irgendwo reinfallen, um Gottes Willen. Ich will jetzt auch nicht zu groß reden. Wir versuchen ja immer natürlich uns die Dinge einfach nicht versuchen. Wir durchleuchten immer alles so. Und das ist aber, ich will da niemanden irgendwie judgen, weil es mal irgendwie da mal was durchging oder so. Es war ja mal dieser Kinofilm mit The Hole. Das war auch irgendwie lustig, aber ja. Aber okay, das war so das Ding, was bei dir so aufgeploppt ist und was
ja,
du dir
das fand ich
hast,
so
weil
spannend.
Du natürlich auch einen Bezug dazu hast, ne?
Ja, das stimmt. Das fand ich mal wieder so spannend, wozu Menschen in der Lage sind eigentlich.
Deswegen aufpassen, E-Mails gut durchlesen, Briefings gut durchlesen, testet die Produkte vorher und bevor ihr irgendwas zusagt.
Und macht nicht alles für Geld.
Ja, definitiv.
Weil jetzt haben diese Personen halt an Kredibilität verloren.
Ja, ja, klar, definitiv.
Das ist halt nicht wert.
Das wieder aufzuarbeiten, das kostet dann wieder Energie und Zeit. Und Geld.
Wobei die jetzt auch ihre Reichweite dadurch bekommen. Ne?
Ja.
Die Leute lieben doch Trash.
Das stimmt, aber trotzdem, es ist etwas, was, das willst du eigentlich nicht so an dir haben. So
nee, natürlich nicht.
So, Merve, vielen, vielen, vielen Dank. Es war wirklich sehr, sehr angenehm mit dir zu quatschen und ich glaube, dass du einfach auch jetzt deinen spannenden Werdegang hier auch zum Besten geben konntest. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
Voll.
Und
ich das jede Woche machen?
Ja, gerne. Also, du bist
kann
hier,
ich mal moderieren?
Du bist hier immer herzlich eingeladen. Vielen, vielen Dank nochmal. Viel Erfolg für alles, was noch kommt.
Danke.
Und ich hoffe, die Folge hat doch oder gefällt euch auch. Checkt, wie gesagt, die Sachen ab. Verfolgt Merve und wir freuen uns auf euer Feedback. Und beim nächsten Mal freue ich mich auch wieder mit Madina zu sein und über neue Themen zu sprechen. Vielen, vielen Dank euch.
Bye.